Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petkovic und heute mit einem ganz besonderen Gast. Und Boris, ich freue mich sehr auf Sie. Wir stellen Sie gleich vor. Aber bevor wir dazu kommen, wir hatten letztes Mal, beziehungsweise du hattest das angeregt, Boris, dass wir mal eine längere Sequenz über das deutsche Tennis machen sollten. Und wir haben uns natürlich hingesetzt, haben ein bisschen recherchiert und haben einen ganz tollen Gast heute da. Aber erstmal, Boris, ich weiß, du warst sehr viel unterwegs, denn wir haben die letzten 10 Tage versucht, miteinander zusammenzukommen und entweder du warst beschäftigt oder ich. Wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen seit den Australian Open?
Ja, ich habe natürlich ein bisschen Tennis vermisst. Es war ein intensiver Australian Open und dann ging die Turnierserie in den Mittleren Osten, Doha, Dubai. Zum Glück fing das im Februar statt und nicht im März, weil dann wären die Turniere wahrscheinlich aufgrund des Krieges gecancelt worden. Und ich habe natürlich auch noch andere berufliche Verpflichtungen und
genau.
Wird am liebsten jeden Tag unseren Podcast machen, aber dem ist nicht so. Hab dich natürlich ein bisschen vermisst, hab dann angefangen wieder Tennis zu schauen, wobei mit der Zeitumstellung in Kalifornien 9 Stunden zurück, das ist eine ganze Menge. Also die Nachmittagsspiele kriege ich noch mit, aber die Nachtmatches nicht. Aber die gute Nachricht vorweg, Sascha Zverev spielt hervorragendes Tennis, spielt heute am Nachmittag gegen Arthur Fiss. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber bei den Damen haben einige für Furore gesorgt. Nicht so sehr in Indian Wells, da sind die Favoritinnen noch drin, ausgenommen von Coco Gauff. Aber in Doha und Doha gab es doch einige Absagen. Und das kurz vor dem ersten Match.
Genau, das werden wir auch alles besprechen. Und für diejenigen, die mehr auf das aktuelle Tagesgeschehen und auf das, was du gerade kurz zusammengefasst hast, passiert ist, die sich mehr darauf konzentrieren wollen, darüber werden wir am Ende des Podcasts sprechen. Jetzt wollen wir uns erstmal auf das deutsche Tennis konzentrieren. Und ich fand es wirklich hervorragend, Boris, dass du das als Vorschlag gemacht hast. Und wir haben dazu natürlich eine vollste Expertin, deine Kollegin Boris, meine langjährige Mentorin, Barbara Rittner. Was gibt's zu sagen? Ehemalige Topspielerin, Billie Jean King Cup, heute damals, als sie noch Kapitänin war von uns, war es der Fed Cup. Wir waren gemeinsam mit Barbara im Finale, einmal im Halbfinale, nach Steffi Graf-Ära mit die erfolgreichste Generation der Spielerin fürs deutsche Tennis gestaltet hat Barbara, hat uns alle, Angie Kerber, Jule Görges, Sabine Lisicki, mich entdeckt, als wir noch 16, 17, 18 waren und mit aufgebaut. Und sie war natürlich vor allem, und deswegen ist sie auch hier, langjährige Bundestrainerin für den Deutschen Tennisbund, hat mehrere Generationen begleitet und beobachtet. Und Barbara, herzlich willkommen zu Becker Petkovic Rittner heute.
Hört sich gut an. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich Gast bei euch sein darf. Ich bin ja, muss ich zugeben, Hörerin der allerersten Episode. Also wirklich, ich habe keine verpasst. Ab und zu denke ich so, oh, da würde ich gerne was dazu sagen. Ach nee, geht ja nicht. Dann besprechen wir das ab und zu, wenn wir uns treffen. Und ich freue mich einfach, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Boris, du hast das Ganze ja ein bisschen so angeleitet letztes Mal, als wir gesprochen haben. Und ich tippe mal, ich war nicht dabei, aber ich tippe mal, dass ihr in München, als ihr gemeinsam bei Eurosport wart und die Australian Open begleitet habt, da sitzt man ja oft dann Backstage und im Green Room und man kommt dann von einem Hütchen aufs nächste Hütchen, von diesem Tennisspieler zu dieser Tennisspielerin. Und ich tippe mal, es gab hinter den Kulissen ein paar Diskussionen zwischen euch. Könnt ihr uns mal erzählen, wie eure Gespräche verlaufen sind und worum es sich vor allem gedreht hat da, Boris?
Ja, da ging es vor allem darum, dass wir natürlich gerne den ganzen Tag, über 14 Tage auch immer etwas über Sascha Zverev sagen. Mhm. Und wenn er gewinnt, ist das meistens auch sehr positiv. Nur, ich mache mir Sorgen von den anderen Spielerinnen und Spielern. Wenn ich jetzt mal die Rangliste durchgehe, Zverev Nummer 4 der Welt, das ist Weltklasse. Altmaier steht auf der 55, Hanfmann auf der 65, Struff auf der 80, Justin Engel auf 180, da fehlt's irgendwo. Und wenn Sascha irgendwann mal in der ersten Woche den ausscheiden sollte, dann haben wir keinen Deutschen mehr bei den Herren. Mhm. Und bei den Damen sieht's noch dunkler aus. Da haben wir die Eva Liss, aber die hat die erste Runde in Melbourne verloren. obwohl sie es da zum Break vorne hatte. Und dann gab es keine deutsche Spielerin mehr, der auch in der zweiten Runde, oder sehe ich das, ich glaube Sarah Siegemund, Laura Siegemund war in der zweiten Runde. Aber wenn man da die Weltrangliste anschaut, die beste Deutsche ist die Laura, ist 38 Jahre jung. Tatjana Maria ist die zweitbeste Deutsche, die ist 39 Jahre jung. Ich meine, nichts gegen die 30er generell, ganz und gar nicht. Aber wo ist der Nachwuchs? Petko, da hast du ja noch Chancen, mit deinem Alter damit zu spielen.
kein Comeback.
wo bleibt der Nachwuchs bei den Herren und bei den Damen? Und darüber möchte ich heute gerne mit zwei Experten mal das Thema besprechen.
Ja, ich gebe die Frage direkt an dich weiter, Barbara. Boris hat jetzt so ein bisschen die Herren zusammengefasst. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht mal so ein bisschen die Damen zusammenfassen in der momentanen Lage? Und dann vor allem, was mich total interessieren würde, manchmal sprechen wir darüber, aber was mich interessieren würde, wie du von deinem ersten Tag, als du beim Deutschen Tennisbund angefangen hast, mit unserer Generation, als wir noch Teenager waren und rebellisch und nicht zugehört haben, zu heute und der heutigen Lage auf der Damenseite. Ich weiß, du bist auch sehr im Herrentennis drin, also da kannst du natürlich auch gerne drüber sprechen, aber da warst du natürlich ganz besonders nah dran. Wie ist aus deiner Sicht die Entwicklung gelaufen? Und natürlich dann die große Frage, warum ist sie so gelaufen? Das werden wir heute versuchen, ein bisschen mit zu beantworten.
Ja, sehr komplex. Also ich bin 2005 junge Bundestrainerin geworden und habe euch gesichtet. Ihr wart alle 16, 17, 18. Das waren starke Jahrgänge zwischen Jahrgang 88 oder 87, 88 und dann vielleicht noch ein paar jüngere dabei. Ich habe dann erstmal Lehrgänge gemacht, habe gesichtet und es ist natürlich auch immer Glück und Pech. Wir hatten eine sehr gute Generation. Du hast es gerade gesagt, drei Spielerinnen mit dir, Angie Kerber und Julie Görges unter den Top 10. Eine Sabine Lisicki war die 12 und dahinter wird ja kaum drüber geredet. Auch eine Annalena Grönefeld, heute Herzgerot, war 14 der Welt. Top 30 war eine Mona Bartel, die wird heute kaum mehr erwähnt, spielt übrigens auch immer noch, steht so um die 200. Dann kam eigentlich nahtlos die nächste Generation, das weißt du selber, mit einer Carina Witthöft, Annika Beck, Annalena Friedsam, Antonia Lottner, die Erstgenannten alle unter den ersten 50 mit Anfang 20 Jahren, also Witthöft und Beck wirklich mit 22, erste 50, auch eine Friedsam sehr früh, sehr weit vorne und eine Lottner Top 3 der Jugend. Und dann ist halt was passiert, was passieren kann. Friedsam zweimal an der Schulter operiert und Beck und Witthöft haben früh aufgehört, wirklich noch mit Anfang, Mitte 20. Die sind weggebrochen aus unterschiedlichen Gründen. Antonia Lottner hat auch sehr viel Verletzungen gehabt, Ermüdungsbrüche in den Füßen, mehrere. Also das waren dann große gesundheitliche Probleme. Und vielleicht bei Annika und bei Carina war es ein bisschen so, dass sich da schon abgezeichnet hat, in welche Richtung es geht. Nämlich, dass denen das schon auf irgendeine Weise zu stressig war, zu körperlich. Die auch gesagt haben, Mensch, ich habe auch noch einen Plan B. Annika hat Zahnmedizin studiert, ist fertig. Carina Witthöft ist Mama geworden, hat ein Yoga-Studio. Also Dinge, die eine andere Art Stress im Leben haben, aber die sie glücklicher gemacht haben. Das muss jeder für sich entscheiden. Damit war diese Generation, weil mich haben damals unglaublich viele andere angesprochen, hey, wie macht ihr das in Deutschland? Was machst du? Und für mich waren immer diese, kannst du gleich was zu sagen, dieser Konkurrenzkampf und dieses Zusammenziehen immer wieder sehr, sehr wichtig und aber auch dieses individuelle Unterstützen. Dann kam eine Generation rund um, ich sag mal, eine Jule Niemeyer, die leider jetzt ein bisschen weggebrochen ist vom Ranking her. Ich bin relativ weit weg und kann wenig dazu sagen, warum, aber für mich eine absolute Top 30 Spielerin, da bist du wahrscheinlich näher dran. Rund um Jule gab es nicht so viele, so vielversprechende Talente. Das hat man mal. Man hat stärkere Generationen, schwächere Generationen. Und dann habe ich auch noch eben begleitet oder hochgebracht eigentlich die nächste Generation. Und da hatten wir im Jahrgang 2003 wirklich 4, 5 unglaublich vielversprechende Talente, wo ich dich zur Mentorin gemacht habe, weil das für mich, ich habe dann überlegt, was habe ich damals gemacht? Und ich war eigentlich für euch ja, Bundestrainerin, aber auch Mentorin, eine Vertrauensperson, die immer hinter euch stand, die das auch signalisiert hat. Und das habe ich dann für die damals für eine, du hast mit Nasti Schunk gearbeitet, du hast mit Noma Noha Akugo gearbeitet, also das hat auch mit Ella Seidel schon ein bisschen. Und die sind jetzt, außer der Ella, die anderen beiden nicht so ihren Weg gegangen und da wartet man noch auf die Entwicklung. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Ich selber bin ja vor 2 Jahren raus beim Deutschen Tennisbund, kann das nur noch aus der Distanz beobachten und beurteilen. Aber eins fällt mir auf und das ist eine Frage an dich, Andi, warum bist du nicht mehr weiter Mentorin für diese jungen Spielerinnen? Es wurde dann gesagt, Angie Kerber ist jetzt dabei. Die war aber damals schon, als es erwähnt wurde oder angekündigt wurde, hochschwanger. Naja, mit dem zweiten Kind, da kann man sich vorstellen, wie viel Raum und Platz da noch ist. Aber wieso war das bei dir so, dass du nicht mehr dabei bist? Denn eine Noma kam gut mit dir klar, eine Nasti Schunk. Ich glaube, diese paar Prozent haben unheimlich viel ausgemacht.
Ja, und Noma, muss man jetzt auch sagen, die hatte eine schwierige Phase, hat jetzt 2 Turniere hintereinander gewonnen. Also hoffentlich kriegt sie jetzt gerade wieder die Kurve. Ich muss schon sagen, es hat vor allem daran gelegen, wie du und ich zusammengearbeitet haben, Barbara. Also es ist jetzt nicht so, dass ich quasi raus war, als du dann auch raus warst. Aber du kanntest mich sehr, sehr gut und du weißt, wie mein Plan abläuft. Und du hast mir quasi im Dezember des vorigen Jahres schon gesagt, diese Daten und diese Monate brauche ich dich. Da sind alle jungen Talente versammelt in Altenkirchen oder bei dem French Open in der Quali, hier, dort, Hamburg, wo auch immer. Und ich habe diese Daten mir frühzeitig geblockt. Ähnlich, was Boris eben erzählt hat am Anfang. Wir haben viele verschiedene Berufe. Wenn du mit dem Tennis aufhörst und weiter beruflich tätig sein willst, musst du dich häufig auf ganz viele verschiedene Stellbeine aufstellen. Wir sehen das bei Boris, Buchautor, Fernsehexperte, auch irgendwie bekannter Mensch in der deutschen Öffentlichkeit. Das gehört ja auch dazu, viele Sponsoren. Und ähnlich ist es auch bei mir. Ich arbeite für viele verschiedene TV-Sender. Ich arbeite in den USA, ich arbeite in Australien, ich arbeite in Deutschland. Und als du wusstest das und du hast mir quasi frühzeitig die Daten gegeben, die geblockt wurden. Und am Anfang wurde das noch versucht, aber es war dann meistens zu spät. Ich war da schon meistens komplett ausgebucht. Das war das eine. Und irgendwann habe ich dann auch nichts mehr gehört vom Deutschen Tennisbund. Das ist jetzt so bestimmt 1,5 Jahre her, dass ich eigentlich keinen Kontakt mehr hatte mit dem Deutschen Tennisbund. Ich habe immer noch Kontakt mit den Spielerinnen einzeln, aber ich bin eben auch nicht mehr so nah dabei. Und meine Frage an Boris vielleicht, du hast Kinder in dieser Generation. Glaubst du, es hat was mit der, oder woran glaubst du, liegt es? Ich will dir gar nichts in den Mund legen. Woran glaubst du, liegt es? Einfach Pech, wie Barbara gesagt hat, manchmal hat man schwächere, manchmal hat man stärkere Generation. Oder siehst du ähnliche Entwicklungen auch bei den Herren, dass es immer weniger junge Talente gibt, die sich auf die Tennistour durchbeißen wollen?
Also ich tue mir schwer mit dem Argument Glück und Pech, weil dann ist ja eh alles zufällig passiert. Und Erfolg, konstanter Erfolg passiert nicht zufällig. Sonst hat Djokovic und Nadal und Federer haben seit 18 Jahren Glück. Und Sinan Alcaraz haben seit 5 Jahren Glück. Nee, es geht darum, wie sieht man seinen Beruf? Und es kommt für mich der wichtigste Punkt, wie sieht das Umfeld aus? Ist das ein professionelles Umfeld? Können die dich sportlich wie menschlich weiterbringen? Und bei den genannten Spielern muss man ein ganz fettes Ja sagen. Die haben ein unglaublich gutes Umfeld, auch gerade Sinner und Alcaraz, wenn du jetzt die Generation ansprichst in dem Alter. Und es gibt Spielerinnen und Spieler, die haben eben das Umfeld nicht. Jetzt kann man den Finger auf den Verband zeigen und sagen so, ihr im Deutschen Tennisbund, ihr seid verantwortlich. Oder zum Amerikanischen oder zu den Französischen. Wobei dann hat jeder Verband Probleme, weil aufgrund der Grand Slams bei den genannten Nationen Amerika, Frankreich, England und Australien, müssten da eigentlich die Talente nur so hervorschießen, tun sie nicht. Jetzt, wer sind die verantwortlichen Personen in den Verbänden? Und jetzt komme ich so ein bisschen auf das Problem zurück. Und Barbara, du kennst dich im DTB besser aus wie ich, aber die verantwortliche Person, die letztendlich die Entscheidungshoheit hat, ist eine Frau namens Veronika Rücker. Ist das richtig? Die ist seit knapp 3 Jahren beim DTB. Ist das
ja
so?
Das ist im Prinzip genau die Nachfolgerin von Klaus Eberhardt, der Sportdirektor war. Diese Position in der Form gibt's nicht mehr. Die ist Veronika Rücker ist Geschäftsführerin für den Bereich Sport, die das gemeinsam mit dem Helmut Schmidbauer führt, den Leistungssport, der Vizepräsident ist.
Darf ich bei beiden, um Ihnen nicht zu nahe zu treten, gibt es eine Tennishistorie? Bei Veronika, hat sie mal Tennis gespielt? Hat sie im Tennisverband gearbeitet? War sie auf der Tour mit Spielerinnen oder ist das eher eine Quereinsteigerin?
Soweit ich weiß, spielt sie also ganz ordentlich Tennis. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Verbandsliga gespielt hat oder Regionalliga. Also nicht international, national Tennis. Tennis ist ihre Leidenschaft, das betont sie oder hat sie immer wieder betont. Aber ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst. Also mit dem aus dem internationalen Tennis kommen beide nicht.
Also auch der Herr Schmidbauer hat keine internationale Tenniserfahrung, der langjährige Präsident des Bayerischen Tennisverbandes, immer eigentlich ein Vorzeigeverband, was die Talentschmiede angeht. Das ist er jetzt nicht mehr. Und vielleicht noch ein Wort zur Verrücker. Sie kommt, glaube ich, aus dem DOSB, war da Vorstandsvorsitzende und musste dann gehen. Warum sie gehen musste, das ist so ein bisschen spekulativ und unklar. Also ich will niemandem zu nahe treten. Ich frage mich nur, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und einkaufen soll für den Abend, aber noch nie gekocht habe, weiß doch ich nicht, was ich einkaufen soll. Also ich kann ja nur das tun, was ich auch erfahre. Sorry, aber ich will das mal ganz platt runterbrechen. Wir brauchen doch Menschen, die den Stallgeruch haben, die schon mal gespielt haben, Einzel oder Doppel, die wissen, wie international trainiert werden. Oder sehe ich das ganz falsch? Kann man Tennis auf dem Computer so konzentriert darstellen, dass man ein 5-Jahres-Konzept auf die Beine stellen kann und sagt, nach diesem Konzept muss gearbeitet werden und in 5 Jahren haben wir 10 Spieler unter den ersten 100.
Ja, das ist genau, also du erwähnst gerade, wir haben, und da erstmal danke an den DTB und an Veronika, dass sie uns diese Präsentation geschickt hat. Der DTB hat ein Leistungskonzept entwickelt, das für, ich glaube, bis 32 gehen soll, also 2032, und das Ziel ist, 2 olympische Medaillen zu holen. Ich glaube, 4 Spieler und 4 Spielerinnen in den Top 100 festzuhaben und 8 Spieler in den Top 200 und 8 Spielerinnen in den Top 200. Das sind so die Ziele bis 2032.
Stopp. Stopp.
Yeah.
8 bis 10 Spielerinnen und Spieler unter den Top 100. Also,
Top 100. Das ist schon eine Ansage. Genau. Ja. Okay, das ist schon eine Ansage. 2 Medaillen auch, finde ich schon krass mit der Generation, die nach, wenn Sascha aufhört, sind gute große Ziele. Ich finde, ich habe nichts gegen große Ziele. Ich glaube auch, worauf Boris ein bisschen anspielt, und damit habe ich auch mein Problem. Das Problem ist, wir drei kommen alle aus der Praxis des Sportes. Und ich glaube, und ich bin die größte Theoretikerin, Barbara weiß das, ich lese nur Bücher, ich mache alles erst in Theorie, bevor ich irgendwas koche. Wenn wir beim Kochen sind, lese ich erstmal 5 Kochbücher, bevor ich mich überhaupt in die Küche traue. Ich bin eine Ultra-Theoretikerin. Und trotzdem sage ich, wenn man auf dem Sportplatz steht, sind es ein bisschen andere Sachen und zählen andere Sachen als Dinge, die man dann wirklich auf dem Papier aufschreibt. Trotzdem ist es erstmal nichts Verkehrtes, ein Konzept zu haben und große Ziele. Barbara, du kennst das Konzept. Ich muss sagen, ein Problem, das ich damit hatte, war, dass ich vor 5 Jahren oder 4 Jahren, als ich aufgehört habe, war ich bei einem Treffen vom Deutschen Tennisbund mit dabei, das so 2-3 Stunden gedauert hat. Und ich stehe im Teil des Strategieteams, steht, dass ich Teil dieser Entwicklung des Konzepts bin. Und da muss ich sagen, habe ich persönlich ein Problem mit. Nur weil ich bei einem Treffen von 2 Stunden dabei war, habe ich absolut gar nichts zu dieser Strategie dazu beigetragen. Vielleicht habe ich was gesagt, was dann aufgenommen wurde. Aber mich dann da prominent an erster Stelle mitzusetzen, dass ich ein Teil des Strategieteams bin, das stimmt einfach nicht. Muss ich leider so sagen. Damit habe ich meine Probleme. Aber generell kennst du das Konzept, weil du stehst auch direkt neben mir, Barbara, bei der Entwicklung. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was denn da konkret darin steht, außer diesen Zielen, dass bis 32 2 Medaillen gewonnen werden und 8 bis 10 Spieler und Spielerinnen in den Top 100 stehen.
Ja, ich war damals auch in einem dieser Kompetenzteams. Also ich wurde benannt, ich war ja auch noch Chef-Bundestrainerin. Allerdings ist es so ziemlich bei einer der ersten Sitzungen auch eskaliert mit der Führungsebene, als diese Frage kam, okay, dann fangen wir mal an. Wie viele Spielerinnen und Spieler haben wir denn 2028 und 2032 unter den Top 100? Und da habe ich gesagt, Moment, ist ja kein Wunschkonzert. Soll ich jetzt was sagen, was sich gut anhört? 10? Oder soll ich mal überlegen, was es für Jahrgänge jetzt gibt, wer es schaffen könnte und was realistisch ist? Aber das ist dann vielleicht nicht so zufriedenstellend. Wurde dann weitergegeben an die nächste Person, die sich äußern sollte. Also das war alles nicht so wahnsinnig harmonisch, was da drin steht. Also es war unterteilt in ganz viele Gruppen mit ganz vielen Teilnehmern, damit auch jeder relevante Teil, jeder Verband, jeder Funktionär, also bedient wurde. Es wurden alle ruhig gestellt. Es war so, ich hole mir auch die Feinde in mein Bett, weil da sind dann alle ruhig, was ich persönlich auch gut finde und richtig finde. Und auch unterm Strich ist dieses Konzept, glaube ich, gut geworden. Es geht um Turnierlandschaft. Also ein Part war die Turnierlandschaft, ein Part war Wettkampf und Turnierplanung, ein Part war, also es gab ganz viele unterschiedliche Parts. Und da ist dann durch mehrere Treffen, die online, teilweise online waren, teilweise, das war ja noch Ende von Corona, teilweise aber auch in Präsenz, ist dann was bei rausgekommen. Das, was mich gestört hat am meisten, war, da hast du ein Konzept. Also ich habe in den letzten oder in den 19 Jahren, die ich beim Deutschen Tennisbund war, habe ich 4 Konzepte verabschiedet. Also man kann ja auch nicht immer was neu erfinden. Und es wurde in dieser Zeit extrem, ja, auch es wurden auf Trainingseinheiten verzichtet, um Konzepte zu entwickeln. Da hieß es ja, lass die jetzt trainieren, wir entwickeln weiter Konzepte. Und es kommt ein Konzept bei raus und das ist wie ein Wunschkonzert, auch was es an Geld kostet. Also dieses Leistungssportkonzept umzusetzen, kostet unglaublich viel Geld. Jetzt hat man was sehr, sehr Schlaues gemacht. Man hat die Lizenzgebühr eingeführt. Lizenzgebühr wurde letztes Jahr zum April, Mai eingeführt für Wettkampfspieler in Deutschland. Da gibt's jetzt noch keine finalen Zahlen, aber also für die Trainer pauschal, wir haben ungefähr, ich glaube 30.000 Trainer, ABC-Trainer, die müssen 29 Euro zahlen, da kommst du nicht drum rum, gehöre ich auch dazu. Und für die,
also jeder Einzelne muss 29 Euro zahlen. Okay.
Ja, und die erwachsenen Spieler, also die an Tennisturnieren in Deutschland teilnehmen wollen, 20 Euro Gebühr und die Jugendlichen bis zum Ende des, bis sie 19 werden, Ende des 18. Lebensjahres 10 Euro. Jetzt haben wir 1,5 Millionen Mitglieder. Man rechnet damit, dass zwischen 300.000 und 500.000 da dann diese Turnier- und Wettkampf-Lizenzgebühr bezahlen. Da gibt's aber noch keine finalen Zahlen zu. Und das ist ja schlau. Dadurch kommt Geld in die Kasse. Und dieses Geld wird auch ganz klar gesagt, transparent, unter anderem, es geht in die Digitalisierung und aber eben auch in die Nachwuchsförderung. Und das finde ich super, sehr gut, weil damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen wurde, war auch ein Argument, dass wir in vielen Dingen eingeschränkt waren, weil nicht genug Geld da war. Mhm. Aber gerade ein großer Punkt ist Turnierlandschaft. Warum haben die Italiener haben so viele Turniere im Jahr? Da kannst du das ganze Jahr anfangen und im eigenen Land Punkte sammeln und spielen. Das geht bei uns nicht. Wir haben, ich kann immer mehr im Damenbereich, im Winter zum Beispiel nur 2 Turniere mit Weltranglistenpunkten bestückt. Im Sommer sind es dann ein paar mehr, ungefähr 15. Aber das ist etwas, wo man dran arbeitet. Aber das braucht natürlich alles seine Zeit, bis das umgesetzt wird. Und so viel Geld ist dann doch nicht vorhanden. Und was ich auch denke, ist, man muss wieder mutiger sein, auf diese absoluten Top-Talente zu setzen, die auch ihren eigenen Weg gehen wollen. Denn am Ende, wer ist denn gut geworden? Oft die, die wirklich sich selber durchgebissen haben auf ihre Art und Weise. Andrea, jetzt hattet ihr damals ja noch gar nicht die große Unterstützung. Was hat denn aus deiner Sicht und Boris auch bei dir, es ist ja egal, was ist generationenübergreifend denn notwendig, ohne das geht es einfach nicht, aus eurer Sicht?
Da bin ich sehr gespannt, was Boris sagt, weil bei mir und ich glaube, Leute, die mich kennen und die meinen Werdegang verfolgt haben, wissen, ich sage das gefühlt jeden Tag stündlich. Für mich, ich wäre niemals so gut geworden, wie ich es war. Ich glaube, dass ich mein Potenzial überaus gereizt habe. Also ich glaube, dass ich nicht so gut war wie meine Rangliste, aber ich habe eben die Top 10 erreicht, weil um mich herum Angie Kerber, Sabine Lisicki, Jule Görges, auch Laura Siegemund und Tatjana Maria auf ihre Art und Weise mir immer im Nacken waren oder vor mir waren und ich immer einen Anspruch hatte in dieser positiven Konkurrenz. Und das war halt so cool bei uns, weil wir eben so viele waren. Wir waren gleichzeitig befreundet, haben miteinander trainiert. Ich meine, Barbara, du erinnerst dich, als Jule und ich 5 Wochen nach Amerika alleine sind mit 18 und 19 Jahren und irgendwie uns da durchgekämpft haben. Wir haben jeden Tag 4 Stunden zusammen zusammen trainiert und wir haben uns gegenseitig besser gemacht. Und für mich war es dieser positive Konkurrenzkampf, dass wir einander hatten, dass wir, ich habe, bevor Angie ihren Durchbruch hatte, haben wir gemeinsam 6 Wochen in Offenbach trainiert. Also es ist kein Zufall, dass die großen Durchbrüche oftmals geschehen sind, nachdem 2 von uns gemeinsam was gemacht haben. Jule hat damals eines dieser 25er gewonnen und war dann in den Top 100 und konnte größere Turniere spielen. Ich habe dann im letzten noch mal Halbfinale gespielt und habe mich nach vorne gespielt. Also es ist kein Zufall für mich gewesen in unserer Generation, dass oftmals wir gemeinsam irgendwie den Durchbruch hatten. Und das, was ich letztes Mal im letzten Podcast ein bisschen erwähnt habe, Boris, das ist schon auch so gewesen, dass wenn ich dann mal eine schlechte Phase hatte, war es nur halb so schlimm, weil dann eben Angie Wimbledon gewonnen hat oder Jule im Halbfinale war oder Sabine im Finale von Wimbledon stand und Angie konnte dann mal eine schlechtere Phase haben. Es war dann nicht so ein Ding. Und bei Eva, die Arme, die ist halt jetzt auch irgendwie alleine. Ich glaube, Tatjana Maria und Laura Siegemund hatten so eine lange und nachhaltige und tolle Karriere, dass denen keiner mehr zum Vorwurf macht, wenn sie mal 3-4 Wochen nicht so gut spielen oder verletzt sind. Aber bei einer Eva Lies wird jetzt so viel erwartet und solange die Ella Seidel jetzt noch nicht den richtigen Anschluss in die Top 50 geschafft hat, wobei sie auch eine super Entwicklung gemacht hat, muss man sagen, aber sie ist halt eben noch nicht in den Top 50, wird halt immer auf Eva geguckt. Ne? Und das ist dann halt extra Druck für sie, während wir uns in schlechten Phasen auch so ein bisschen verstecken konnten hinter den anderen. Jetzt war bei euch das wirklich anders, Boris. Deswegen, was glaubst du aus deiner Sicht, was sind die Zutaten, weil wir ja beim Kochen waren, was sind die Zutaten, die einen guten Spieler, eine gute Spielerin ausmachen?
Jetzt komme ich mal so ein bisschen auf die erste Frage zurück, von wegen Glück oder Pech.
Ja. So. Yeah.
Und sicherlich kann man immer sagen, es liegt am Geld. Aber da müssten die Franzosen 20 Spiele in den ersten 100 haben, die Amerikaner 30, die Australier genauso viel haben sie nicht. Weil für mich ist entscheidend, wer ist denn der Koch? Wer macht denn den Brei? Das heißt, wer entscheidet in jedem Land und auch bei uns, wer ist der förderungswürdige 14-Jährige oder 16-Jährige? Wer ist es? Und das ist für mich die Gretchenfrage in jedem Verband, auch in unserem. Wer hat das Auge, die Erfahrung, das Spielverständnis von Talent? Auf was schaut man bei einem 15-, 16-Jährigen? Und das ist für mich die Kernfrage, welche Spieler dann gefördert werden. Punkt 1. Punkt 2 ist, du hast gesprochen von 4 Stunden Training. Jetzt bin ich nicht mehr am Trainingsplatz und du sprachst von dieser etwas weicheren Generation, die wir heute haben. Trainieren die noch 4 Stunden oder machen die es über 2 Stunden? Weil ich weiß, Alcaraz und Sinner, die trainieren 6 Stunden. Insofern liegt es auch an der Sache selber. Wenn du etwas häufiger wiederholst, wirst du einfach besser, körperlich, geistig. Wer sind die Trainer von den Nachwuchsspielern? Ich weiß, der Kapitän ist der Michael Kohlmann, hervorragender Mann. Aber wer trainiert unseren 18-, 19-Jährigen? Es ist der Philipp Petschner, richtig? Ehemaliger Weltklasse-Spieler, gerade im Doppel. Wenn ich da mal ein paar Namen nennen darf. Justin Engel, 180 der Welt. Max Schönhaus, 500 der Welt. Diego de Dura, 300, wobei der jetzt, glaube ich, ein Turnier gewonnen, der wird ein bisschen steigen. Nils McDonald, 1000. Jamie McKenzie, 1000. Vom Alter her, es gab Zeiten, da haben Spieler in diesem Alter Grand Slams gewonnen. Jetzt freuen wir uns, wenn ein 19-, 20-Jähriger in der Nähe von den ersten 100 kommt. Also haben sich auch unsere Ansprüche verlagert? Und wie ist die Herangehensweise mit diesen Spielern? Wie trainieren die? Wie ist deren Turnierbaum? Wer sind die Betreuer? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und die dritte Antwort wäre, ich habe angefangen, da war der entscheidende Trainer, ein Mann namens Günter Bosch, den kennt alle. Und der hat aber ein Viererteam. Und wir sind als Viererteam, so ein bisschen wie ihr, Andrea, die Welt gereist bei Jugendturnieren. Und das wäre sehr schön, dass man eben nicht alleine war, sondern man war zu viert unterwegs mit 14, 15, 16 Jahren. Und damals gab es noch kein Social Media. Insofern musste man sich dann noch ein bisschen unterhalten. Das müssen die Jungs ja heute kaum noch. Und als ich dann 15, 16 war, hat ein gewisser John Tiriak bei mir die Struktur übernommen. Also wenn der sich nicht auskennt mit Tennis, dann weiß ich nicht. Weil ich habe dann plötzlich trainiert mit Guillermo Vilas, mit Ile Anastase, mit Henri Lecomte, mit absoluten Weltklasse-Spielern. Und ähnlich wie du mit Angie Kerber, habe ich mir bei Vilas und den anderen Top-Spielern einfach abgeschaut, wie lange trainieren die, wie oft trainieren die, wo sind die Turniere. Vor allem, wenn Anastase 5 Stunden am Tag trainieren kann, dann kann ich es als 16-Jähriger wohl auch. Ich kann mich eine Trainingswoche erinnern, mit Guillermo Vilas in Hamburg. Und da haben wir, also nicht gelogen, 6 Stunden am Tag trainiert. Und nach dem 3., 4. Tag hebe ich den Arm und sage, Jon, ich kann nicht mehr. Dann sagt er, ja, willst du ein Turnier gewinnen oder willst du in der 1., 2. Runde kommen? Dann habe ich gesagt, Turnier gewinnen. Da habe ich auf die Zähne gebissen und das halt so lange gemacht, wie es nur irgendwie geht. Es ist immer die Frage, wohin möchte man? Ist man zufrieden mit 100 der Welt, mit 50 der Welt oder will man der beste Spieler der Welt werden? Dann muss man aber mehr tun wie der Rest.
Und die Frage gebe ich an dich weiter, Barbara, weil am Ende, wir sind alle Tennisexperten auf unsere Art und Weise, aber du bist die einzige von uns, die wirklich mit dieser Generation, mit unserer Generation auf dem Platz stand, Übungen gemacht hat, Trainingseinheiten durchgeführt hat, Woche für Woche, Tag für Tag. Du bist auch heute noch involviert, vielleicht sollte man das dazu sagen, also du bist vielleicht nicht mehr beim Deutschen Tennisbund, aber du hilfst immer noch Talente zu entwickeln mit Hilfe einer Agentur, die dir Geld gibt, die du einsetzen kannst, um junge Talente zu fördern. Also du bist jetzt nicht komplett raus, sondern du bist immer noch sehr nah am Puls. Ist da was dran, was Boris sagt? Ist die heutige Generation weicher geworden? Und hat das überhaupt was mit Tennisspielern zu tun? Oder hat das einfach was generell mit der Welt, ich weiß jetzt nicht, ob mit der Welt oder mit Deutschland oder Gesellschaft, wie auch immer man es formulieren möchte, was sind deine Erfahrungen?
Also meine Erfahrungen sind, ja, die Gesellschaft hat sich verändert. Wie man das jetzt bezeichnet, sie sind unglaublich abgelenkt durch die sozialen Medien, vor allem Instagram. Also das ist, ich bin Gott froh, damit nicht aufgewachsen sein zu müssen, aber das ist eine riesengroße Ablenkung. Du wirst jedes Mal konfrontiert mit Mr. und Mrs. Perfect, so muss es sein. Und das schafft ein totales Fake-Bild, was unheimliche Unruhe macht, indem man immer diesem Perfektsein nachgibt. Also das ist wirklich unglaublich, wie abhängig die davon sind, was die für Bildschirmzeiten haben. Das fing zu eurer Zeit ein bisschen an, aber ja noch nicht ansatzweise. Und ich muss sagen, da tun mir die heutigen Jugendlichen oder der Nachwuchs wirklich leid. Nichtsdestotrotz haben sie es ja in der eigenen Hand eben auch mal auf diese Art von, und da sind wir wieder bei dem Thema Mentoren, wie wichtig die sind oder wie wichtig das Umfeld ist, auf diese Mentoren oder das Umfeld zu hören, leg doch mal 2, 3 Stunden das Handy weg. Konzentrier dich doch mal mehr auf die Sache, die du gerade machst, das Tennis. Beschäftige dich doch mal mit dem Drumherum. Teilweise hast du junge Spielerinnen, da fragst du dann, hast du das Spiel von der Goff gestern gesehen? Von wem?
Ja, so, das finde ich krass. Das
ich hast du kein Tennis.
Ja, das fand ich so krass. Das ist wirklich so krass, als ich eines der ersten Turniere, das ich mit Barbara gemeinsam als Mentorin gemacht habe, und wir waren in Stuttgart und ich habe die Mädels prügeln müssen, dass die mit mir Tennis gucken. Prügeln. Die hatten keinen Bock. Und dann habe ich, keine Ahnung, Spielerinnen, die 30, die 20, die 15, die 8 stehen, ne? Die machen $6 Millionen im Jahr. Das heißt, es ist nicht jeder ein Champion wie du, Boris. Nicht jeder kann mit 17 Wimbledon gewinnen. Aber wenn du 10 Jahre Top 20 stehst, dann hast du bei den heutigen Preisgeldern, hast du 20 Mille auf dem Konto und kannst dir einen schönen Lenz machen. Verstehst du? Und die kannten keine von denen. Die einzige, die sie kannten, und das ist das, was Barbara dann sagt, war Naomi Osaka, die zu dem Zeitpunkt aber nicht mal mehr in den Top 50 war, sondern eine Wildcard brauchte, um in Stuttgart zu spielen, weil die halt 2,4 Millionen Follower bei Instagram hat. Das war mein erster Riesenschock. Barbara, da wollte ich eigentlich schon direkt kündigen bei dir.
Ja, und jetzt geht es mir wieder um die Priorität. Was ist dann wichtiger und welche Spielerinnen und Spieler sind dann förderungswürdig oder eben nicht? Wenn du als 16, 17, 18-Jähriger nicht tennisverrückt bist im positiven Sinne und lieber deine 4, 5 Stunden auf Instagram oder auf einem anderen Social Media Seite, dann bist du einfach auch nicht förderungswürdig. Aber da muss einer entscheiden. Da muss ein Mentor, eine Mentorin das sehen und muss dann den Deutschen Tennisbund informieren. Ja, die 16-jährige XY ist zwar sehr gut, aber sie verbringt die meiste Zeit eben nicht mit Tennis, sondern mit anderen Themen. Ist ja nicht so schlimm, aber dann wird es kein Tennisspieler. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wer ist die entscheidende Person? welche 16-, 17-, 18-Jährigen wie und in welcher Form geführt werden. Auf was schaut man?
Ja, und eins musste ich lernen, vielleicht sogar schmerzhaft lernen. Für mich war es besser. Ich habe den Verband dann verlassen. Wenn von oben keine klare Vorgabe kommt, dann fängt es an, schwierig zu werden, auch mal unangenehme Worte sprechen zu lassen, sprich konstruktive Kritik. Es wird ja viel persönlich genommen, gerade, Andrea, du weißt es, gerade im Mädchenbereich, wenn man dann kritisiert auf die Sache bezogen, dann denken viele Mädchen gleich, oh, die kann mich nicht so leiden und warum kritisiert sie mich? Aber wenn dann dieser Weg von oben so weich vorgegeben wird, dann wird's schwer. Dann finde ich, hat auch der Verband kein Profil mehr. Jetzt habe ich dazu gelernt, man kann es nicht mehr auf diesen Weg. Wahrscheinlich war ich, das wäre auch eine Frage an dich, Andrea, wie hart hast du mich empfunden? Vielleicht war ich für die heutige Generation schon zu streng, zu hart. Das wurde mir ein bisschen vorgeworfen gegen Ende. Vielleicht muss ich dazu lernen und muss, ich habe mich unterhalten mit Nicole Pratt, einer Australierin, die sehr erfolgreich ist als Coach und Tennistrainerin für den australischen Verband. Die hat ungefähr zu meiner Zeit gespielt, auch ungefähr so durchschnittlich Top 20, Top 30, also keine absolute Topspielerin, aber die hat gesagt, Barbara, wie du erreichst, dass die so viel trainieren und dass sie fokussierter sind, das musst du dir überlegen und da musst du eine andere Wortwahl als vor 10 oder 20 Jahren treffen, aber du musst einen Weg finden, das macht dich dann als guten Coach auch aus. Und da habe ich so angefangen, ja, drüber nachzudenken. Ich hatte auch mit Laura Siegemund lange ein Gespräch, nachdem ich dann ausgeschieden war und die auch gesagt hat, ja, die wollten halt nicht mehr verglichen werden mit der goldenen Generation, wo ich gedacht habe, naja gut, aber der Vergleich mit einer guten Generation, der liegt doch auf der Hand, das ist in jeder Sportart so. Aber vielleicht muss man da dazulernen und vielleicht muss der Verband, der Deutsche Tennisbund, eben auch neue Wege finden, die Talente dahin zu pushen, was es braucht. Nämlich diese Stunden auf dem Platz und diese Härte, dass man die auf irgendeine Art trotzdem entwickelt. Und deswegen bin ich jetzt so glücklich, bei dieser Agentur zu sein. Ich bin politisch unabhängig und ich werde von denen bezahlt und kann den Spielerinnen, mit denen ich arbeite, ganz klar und auch ungeschönt das sagen, was ich denke, die können das nehmen und ich glaube auch, dass die ihren Weg so gehen werden.
Ja, das ist, also ich glaube, bei uns war es so, ich meine, wir sind ja auch aneinander geraten, Barbara, wie oft haben wir mal 2 Monate nicht miteinander gesprochen und so, aber ich glaube, dass es bei uns nie die große Frage gestellt, also es war so, wenn du uns angegangen bist, oder ich rede jetzt mal von mir, ich weiß nicht für die anderen, das kannst du vielleicht besser, bei mir war es so, wenn du mich angegangen bist, wenn du mich kritisiert hast, dann war ich ja beleidigt, ja angegriffen, ja manchmal auch dann mehrere Wochen beleidigt, aber ich habe schon im Untergrund sozusagen drüber nachgedacht, oftmals Sachen dann geändert und für mich war nie die Frage, ob wir jetzt nie wieder miteinander sprechen oder unsere Wege sich da scheiden, sondern es war halt, ich musste jetzt ein paar Wochen beleidigt sein. Weißt du, wie ich meine? Es war nie so die ganz große Frage, war für mich nicht da, oh, sollten wir Barbara loswerden oder so, sondern es war so, oh, ich bin halt jetzt beleidigt ein bisschen, da muss ich durch. Und da wird halt heutzutage viel schneller dann gesagt, nee, das muss weg. Das ist ja auch, ich meine, wobei im Fußball war es ja schon immer so, dass der Trainer, sobald ein bisschen Schwierigkeiten gibt, wird ja sofort gefeuert. Aber wenn du mal die großen Spieler anguckst, ein Roger hatte jahrelang den gleichen Trainer. Novak hat ja auch jahrelang irgendwie immer den gleichen Trainer. Boris, du warst 4-5 Jahre bei Novak dabei. Und heute wird es ja viel, viel schneller alles dann so, nee, es ist jetzt weg. Und die Frage war nie da. Also wenn man mal drüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie es bei Angie, Jule und so weiter war, aber bei mir, auch wenn wir mal monatelang nicht miteinander geredet haben, war es nicht so, Barbaras und meine Beziehung ist vorbei, sondern ich muss halt jetzt erstmal in meinem eigenen Braten ein bisschen vor mich hin fermentieren, weißt du? Da muss man sich auch irgendwie kennen, wenn man beleidigt ist, dass man weiß, das ist halt jetzt so. Weißt du, wie ich meine? Da muss man halt mit sich selbst so ein bisschen mal auseinandersetzen sich.
Und Boris, bevor du, es gab einen Unterschied zwischen euch und der jetzigen Generation. Ich lasse mir ja von einer Angie Kerber, einer Andrea Petkovic, Görges Wiese, alle hießen, gerne was sagen, was ich falsch mache. Aber von einer Spielerin, die noch nicht erste 100 stand oder gerade mal kurz, oder lasse ich mir das nicht sagen. Aber wenn mir dann diese Spielerin sagt, weißt du, ich bin lieber happy Top 100 als unglücklich Top 50, dann weiß ich nicht, was unglücklich heißt, weil Top 50 verdienst das Dreifache. Also natürlich hat alles seine Grenze. Und Boris, das haben die dich ja auch damals gefragt, als du warst mal bei einem Lehrgang von diesen jungen Talenten zu Besuch als Head of Men's Tennis. Und da haben sie dich ja gefragt, ja, wie war das für dich, das alles zu opfern und so viel, also deine Jugend herzugeben und wirklich so deine Komfortzone zu verlassen. Da hast du gesagt, und das werde ich nie vergessen, kannst du jetzt gleich auch nochmal wiederholen, das war für mich kein Opfer, sondern ich habe alles getan, ich wollte nur besser werden und das war mein Ziel. Und die verlieren das Ziel aus den Augen, oder? Was denkst du?
Nein, ich sage immer die Priorität. Warum spielst du Tennis? Um mitzuspielen oder um zu gewinnen? Und was ist der Preis, den du bereit bist zu zahlen, dieses Match zu gewinnen? Und ich war von 2017 bis 2021 Head of Men's Tennis und hatte da einige junge Spielerinnen waren bei dir, Barbara, Spieler, und hatte eigentlich nie ein Verständnisproblem mit den Spielern, sondern mehr mit den Trainern von den Spielern oder mit den Eltern. Von wegen, das ist aber so brutal, wie was sie sagen, und der Preis so hoch, sage ich. Also Preis hoch, mit 17, 18 Wimbledon gewonnen, paar Mark 50 verdient und so weiter. Also ich habe auch keine Jugend verloren, weil ich habe ja selbst entschieden, dass ich morgen um 9 trainieren will. Tennisspielerinnen und Spieler haben ja keinen Boss. Du kannst ja keinen Spieler zwingen, morgens früher zu trainieren oder mehr zu trainieren. Und das sind die besten Spieler für die Trainer. Nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Trainer etwas weicher sind als in meiner Generation. Wenn ich dem Thierry gesagt hätte, ich hätte morgen keinen Bock, der hätte mich aus dem Team geworfen, der hätte mich noch mehr trainieren lassen oder der hätte mich irgendwo hingeschickt. Also die Alternative gab's nicht. Und das fehlt mir heute ein bisschen. Und mein Grund ist aber, entscheidend ist, welche Spielerinnen und Spieler ja gefördert werden. Weil ein motivierter, junger Spieler, und ich nenne die Namen Fonseca, Menzig, Tien, Alcaraz ist auch noch jung, das ist ja die gleiche Generation. Aber offensichtlich sind diese Spieler motivierter, ehrgeiziger und sind den Preis bereit zu zahlen, was man braucht, um Weltspitze zu werden. Und die Spielerin damals bei dir, Andrea, bei deinem Mentorenjob, ich will keine Namen hören, aber ist eine von diesen Spielerinnen heute in den ersten 100?
Ella ist jetzt in den Top 100, okay. Ella Seidel. Okay. Und ich muss sagen, Ella war auch immer diejenige, die länger geblieben ist auf dem Trainingsplatz. Okay. Also wenn wir 2 Stunden trainiert haben und ihre Rückhand kam nicht, war Ella diejenige, die sich dann nochmal 20 Minuten hingestellt hat. Und ich finde bei ihr auch immer, und ich muss auch sagen, bei allen von den, bei allen Spielern und Spielerinnen, über die wir jetzt gesprochen haben oder im Allgemeinen gesprochen haben, ich finde schon, dass jeder seinen individuellen Werdegang hat. Nur weil Carlos mit 20 6 Grand Slams hat, heißt das nicht, dass ein anderer Spieler mit 20 6 Grand Slams hat. Es geht mehr darum, dass man eben doch die Dinge machen muss, auch wenn dann dein Peak erst mit 28 kommt, wie bei Angie Kerber. Aber sie hat halt jahrelang die richtigen Dinge gemacht und ihr Durchbruch kam dann halt erst später, aus welchen Gründen auch immer, weil sie in sich als Frau hineinreifen musste, in ihre Mentalität positiver werden musste. Aber sie hat dann den Erfolg bekommen mit 28. Aber sie hatte halt jahrelang die Dinge richtig gemacht, richtig trainiert, war hart zu sich selbst. Angie, Barbara, bitte, wie tough war diese Alte? Ich war immer so im Schock, wie schmerzresistent sie war, wie viel sie trainieren konnte, wie viel sie abkonnte, mental so resilient.
Stopp.
Yeah.
Genau von dem rede ich.
Ja. Yeah.
Sie war hart zu sich selber, sie
sehr
war resilient.
Hart zu sich selbst.
Erfolg fällt nicht vom Himmel. Du gewinnst nicht zufällig Wimbledon. Du wirst nicht zufällig die Nummer 1. Du musst mehr tun wie die anderen in jedem Alter. Und deswegen ist Angie ein wunderbares Beispiel.
Ja, sie ist ein super Beispiel. Ich glaube, es ist halt wirklich eine schwierige Frage, die wir auch heute gar nicht beantworten können. Und vielleicht hören wir dann damit auf und kommen nochmal irgendwann in Zukunft auf dieses Thema zurück. Aber ich glaube, was das Problem ist, wenn wir mal einfach geschichtlich und gesellschaftlich das Ganze uns angucken. Vor 100, 200 Jahren gab es die Industrialisierung und Arbeiter haben 60 Stunden in der Woche geschuftet. Und dann wurden Gewerkschaften gegründet und Arbeiter haben gesagt, hey Leute, ich habe 3 Stunden in der Woche, die ich tot bei meiner Familie verbringe. Das kann nicht sein. Wir brauchen entweder mehr Geld oder weniger Arbeit und so weiter. Und die Gesellschaft hat sich ja entwickelt. Und ich sage auch nicht, dass es generell gesellschaftlich falsch ist, dass heute die Leute ein schönes Leben haben wollen und dabei arbeiten wollen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass es generell absolut stimmig ist, aber im Leistungssport hat sich eben nicht so viel verändert. Und das ist der große Denkfehler, den viele machen, die dann sagen, ja, aber guck mal, wir arbeiten alle weniger und produzieren viel mehr, ne? Weil insgesamt haben sich die Arbeitsstunden in Deutschland verringert, aber die Produktivität ist nach oben gegangen, ne? Wir haben jetzt auch ein Problem in Deutschland, aber ich rede jetzt mal von den letzten 50, 60 Jahren. Arbeitsstunden sind runtergegangen, Effektivität ist nach oben gegangen, Produktivität ist nach oben gegangen. Aber im Leistungssport, das ist eben das, worauf ich zurückkomme, kann man diese allgemeine Analogie nicht ansetzen. Da hat sich eben nicht so viel geändert. Natürlich gibt es modernere Trainingsansätze. Deswegen kann Novak bis 38 immer noch so unglaubliches Tennis spielen. Deswegen sind die Karrieren länger geworden. Die Medizin ist besser geworden. Natürlich macht man mehr im Gym als nur ausschließlich auf dem Platz. Aber insgesamt, Boris und Barbara, genau was ihr gesagt habt, sind diese 6 bis 8 Stunden am Tag notwendig, um in der Weltspitze sich festzusetzen und eine lange, nachhaltige Karriere zu haben. Und ich glaube, das ist eben ein großes Problem, dass die Gesellschaft und vor allem unsere westlich zivilisierte Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt, aber der Leistungssport eigentlich schon einer gewissen Härte bedarf. Und ich glaube, vielleicht ist da diese Diskonnektivität entstanden, dass das eben nicht zusammenkommt, ne?
Ich habe noch eine Frage an dich, Barbara. Dein Nachfolger ist Torben Belz, ein alter Bekannter, langjähriger Trainer von Angie Kerber. Kriegt ihr das hin?
Also ich finde, mit Torben ist eine super Wahl. Ich mag ihn sehr. Er ist für mich ein hervorragender Coach. Das heißt, ich habe mich gewundert, warum er nicht direkt den Billie Jean King Cup übernommen hat vor 2 Jahren, aber wollte sich das vielleicht auch angucken. Jetzt ist er es geworden. Für mich ein sehr guter Taktiker. Ob er ein guter Trainer ist, Boris, das kann ich nicht so sehr beurteilen. Er hat als Coach Spielerinnen begleitet, aber mehr fertige Spielerinnen. Mit Angie Kerber war er auch in jungen Jahren, aber da war im Hintergrund mit Herbie Horst immer einer, der das angeleitet hat. Ob er ein guter Trainer ist und der richtige Trainer, um den Nachwuchs auch zu triezen, denn er ist doch eher der Coach, der das Beste rausholt, weil sie sich wohlfühlen. Und da sind wir an einem Punkt, den die Andrea gerade gesagt hat. Eine fertige Spielerin spielt ihr bestes Tennis, wenn sie sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist sehr legitim und gut und da gar keine Frage, das kann der Torben. Eine nicht fertige Spielerin, eine junge Athletin, die muss, also wenn die sagt, oh, das ist mein bester Coach, ich hab den so gern, da stellen sich mir die Nackenhaare, die muss zwischendurch auch mal Dinge gesagt bekommen, ja, die sie nicht hören will. Nämlich genau das, was ihr beide auch sagt, da muss es auch mal unangenehm werden und die muss dann auch mal nachdenken und sagen, Mist, das tut zwar weh, aber das ist richtig, denn im Leistungssport geht es ohne diese Seite nicht. In der Gesellschaft vielleicht schon teilweise und das ist ja auch teilweise gut so, wir wollen uns alle wohlfühlen, wir wollen alle mehr Freizeit, aber Leistungssport und das Ansehen des Leistungssports in Deutschland hat leider nicht mehr den Stellenwert, den es mal hatte. Aber wenn wir dann Olympische Spiele haben, wie jetzt, dann wollen wir natürlich alle Medaillen haben. Also auch da klickt das nicht so miteinander. Deswegen fand ich deinen Punkt, Andrea, sehr, sehr gut.
Ja, ich habe das Gefühl, wir werden noch oft auf diese Gespräche und Konversationen zurückkommen und ich finde auch, das sollte ein Thema bleiben, das einfach immer wieder zurückkehrt, weil wir, wie gesagt, wir haben es nicht gelöst, wir wussten es von Anfang an, dass wir es nicht lösen, aber es ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Ich hatte so 35 Minuten für dieses Gespräch und dann nochmal 35 Minuten für das andere Gespräch aufbewahrt. Jetzt sind wir schon bei fast 50, aber das ist vollkommen okay. Ich glaube, es war so interessant, dass man uns das verzeihen wird, aber lass uns doch zum aktuellen Geschehen gehen. Wir sind in Indian Wells. Heute fangen die ersten Viertelfinals an. Es gibt noch, glaube ich, ein paar vierte Runden, die gespielt werden müssen. Ich habe 2 der besten Matches gesehen. Ich glaube, es werden jetzt schon Matches des Jahres sein. Vor allem das gestrige Match. Ich glaube oder ich vermute, ihr habt es nicht sehen können, weil es wahrscheinlich bei euch mitten in der Nacht war. Novak Djokovic gegen Jack Draper. Holy Moly, was für ein Match. Ich habe mit meinem Freund auf dem Sofa gesessen. Wir haben geschrien, wir haben gelacht, wir haben geweint. Wir waren für beide gleichzeitig. Es war so ein absurd cooles Match. Wenn ihr es auch nicht gesehen habt, Zuhörer und Zuhörerinnen, und habt aber ein paar Stündchen, guckt euch wenigstens den dritten Satz an. Da waren Ballwechsel dabei. Das war unglaublich. Boris, was ist dir in Indian Wells ins Auge gesprungen?
Ja, ich habe natürlich die Highlights heute Morgen gesehen in der Zusammenfassung. Und erstmal freut es mich, dass Draper wieder zurück ist.
Oh, Gott
sei Dank. Der ist ein Titelverteidiger, den halte ich ein Spieler, der in die ersten fünf gehört, wenn er mal ein Jahr verletzungsfrei spielen kann. Und ist jetzt wohl wieder in der Form, die er letztes Jahr hatte. Und deswegen freut es mich für ihn und es freut mich für Djokovic, dass er einfach immer wieder gegen diese jungen Herausforderer, dass er immer die Leistung bringt und einfach über die Grenzen gehen kann, ist immer wieder beim Thema, über seine Grenzen gehen kann,
ja,
mit 38.
War unglaublich.
Das ist einfach das, also ich hoffe, dass er in der Form noch lange uns erhalten bleibt. Ich habe die Highlights gesehen von Sinner und Von Secker.
Das war nämlich so. Das andere Spiel, das auch ein... Das war vor zwei Tagen.
Genau.
Und da haben alle schon gesagt, Match des Jahres, Match des Jahres. Und dann kommen gestern Djokovic und Draper und so, haltet mal kurz mein Bier, weil wir können noch mal einen draufsetzen.
Ja, und da haben wir lange letztes Jahr drüber gesprochen, über den jungen Brasilianer Joe Fonseca. Der hat dieses Jahr langsam angefangen, aber jetzt kommt er langsam wieder in die Form, die er hatte. Und wir alle hoffen, dass es ein Sinner Fonseca 2 gibt oder 3 und Alcaraz spielt da auch noch eine Rolle. Und dann habe ich den Amerikaner Leonard Tien gesehen, der gegen seinen Landsmann Ben Shelton in 3 Sätzen gewonnen hat.
Genau.
Und der jetzt der jüngste Amerikaner im Viertelfinale für Indian Wells seit Michael Chang, das übrigens sein Trainer ist. Also
sein Trainer.
Es wiederholen sich die Dinge und deswegen, also ich, bei den Herren mache ich mir um den Nachwuchs keine Sorgen. Und Manzik hat hervorragend in Dubai in Doha gespielt, Sinner dargeschlagen. Ja. Also das ist die Generation, die so langsam aber sicher Sinner und Alcaraz gefährlich werden kann. Und wir haben nach wie vor Sascha Zverev, also der spielt in Indian Wells hervorragendes Tennis, schlug Tiafoe in der letzten Runde glatt in 2 Sätzen. Heute gegen Arthur Fiss.
Ja.
Heute gegen Arthur Fiss wird es ein bisschen schwieriger, aber er ist nach wie vor in einer blendenden Verfassung. Also konnte die Form von Melbourne nach Indian Wells retten.
Barbara, was ist dir, du hast eben bevor wir aufgenommen haben, gesagt, du hattest ein bisschen Zeit, um zu gucken, was ist dir ins Auge gefallen in Indian Wells? Hat dir was besonders gut gefallen oder vielleicht besonders schlecht gefallen? Das mag ich ja auch manchmal, ein bisschen kontroverse.
Nee, also erstmal diese beiden Matches, klar, ich habe auch die Highlights geguckt, das war bei uns zu sehr mitten in der Nacht, aber ich habe generell viel geschaut und um die Kurve zu den Damen zu finden, ich habe eine wirklich sehr jammernde Mira Andreeva, Titelverteidigerin, gesehen. Auch
das
schon,
war nicht gut.
Ja, auch schon auf der Fernost-Tour, muss ich sagen. Also das war in Indian Wells, für die, die es nicht gesehen haben, war auch der Abgang vom Platz wirklich mit wenig schönen Worten. Sie hat sich dann im Nachhinein dafür entschuldigt, aber an die Zuschauer, das war gar nicht gut. Hat Conchita Martinez, ihre Trainerin, auch immer wieder wild beschimpft. Also die hat gerade, ist so von ihrem Druck, Punkte zu verteidigen, eingeholt worden, konnte Erwartungen nicht bestätigen, nämlich jetzt die Top 5 anzugreifen. Da mache ich mir ein bisschen Sorge. Also das war nicht schön zu sehen auch, finde ich. Dagegen eine, die mir unglaublich Spaß macht. Das habe ich aber seit letztem Jahr, Roland Garros, habe ich sie auf dem Schirm, die eine unglaubliche Bilanz hatte. Wirklich seit anderthalb Jahren so viele Matches gewonnen. Das ist Mboko. Die spielt unglaubliches Tennis, hat auch jetzt wieder gegen Anisimova gewonnen. Das letzte Match habe ich auch ein bisschen heute Nacht sogar gesehen. 6-4, 6-1. Die ist so athletisch und nimmt die Bälle unglaublich früh. Also das ist ein absolutes Highlight und auch zwei Jahre 2006, also eine, die wirklich noch alles vor sich hat. Und ja, auch die Damenkonkurrenz, die also immer wieder, jetzt setzen sich Favoritinnen durch, dadurch entstehen so wirklich diese Schlachten. Es läuft wieder auf Rybakina, Swiatek, vielleicht Halbfinale hinaus, wenn Rybakina gegen eine Pegula, die gerade unglaublich gut drauf ist, gewinnen kann. Dann Sabalenka Mboko, so ein bisschen die nächste Generation klopft an. Also das ist schon alles spannend und das werden lange Nächte für Boris und mich.
Ja, und Mboko, nur um das, und dann weiß ich, dass Boris wollte nämlich, hast du mir vorher kurz geschrieben, Boris, du wolltest nämlich über Mira sprechen, Andreeva, deswegen gut, dass du das anbringst, Barbara, aber ich wollte kurz zu Mboko was sagen, weil da kommen wir nämlich auf unser Gespräch, was wir vorher hatten, zurück und auf ein paar Sachen, die Boris gesagt hat, wer ist das Umfeld, und bei Victoria Mboko war es so, nachdem sie letztes Jahr in Montreal gewonnen hat, kamen mehrere Agenten und Manager auf sie zu und wollten sie versuchen zu zwingen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gestrichen, wollten sie dazu bringen, dass sie sich einen neuen Trainer nimmt, weil sie das Gefühl hatten, dass Nathalie Tauziat und Van Lottem, die Trainerin, die sie mit zu diesem Titel gecoacht haben, die auch in ihrer Box saßen, weil sie das Gefühl hatten, diese Agenten und Manager, die auf sie zukamen, dass sie das Gefühl hatten, dass die nicht gut genug sind, obwohl sie gerade in WTA 1000 gewonnen hat. Und die Familie Mboko hat darauf bestanden, dass Victoria mit den Trainerinnen weitermacht, die sie gut gemacht haben und an die sie glaubt. Und solche Entscheidungen, finde ich, sollte man, wenn man als Verband in so einer, wenn man vor so einer Entscheidung steht, finde ich, sollte man fördern, dass man da, und selbst wenn es schief läuft, selbst wenn sie in diesem Jahr nicht gut gespielt hätte und irgendwie hinter die 200 wieder fällt, ich finde, man muss Spieler und Spielerinnen darin stärken, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, auch wenn es falsche Entscheidungen sind, weil am Ende auf dem Platz hilft dir keiner. Auch nicht mit diesem On-Court-Coaching, das man jetzt hat. Am Ende musst du in einer Split-Second die Entscheidung treffen, ob der Stopp jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht. Und deswegen müssen wir als Leute, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten, diese Willigkeit, sich zu entscheiden, fördern, finde ich. Das wollte ich nur kurz einbringen, aber Boris, dein Mira Andreeva Ding.
Also
genau.
was machen wir mit dem Benehmen von Mira Andreeva? Ich bin der Erste, der es verstehen kann, wenn man die Nerven auf dem Platz verliert. Ich habe auch Schläger zerhackt und ich habe geschrien und so weiter, wurde aber dafür bestraft. Also von der ATP-Tour gibt's einen Strafenkatalog und die waren auch ziemlich teuer, auch in meiner Zeit. Mira hat sich wohl in der Pressekonferenz entschuldigt, aber das war's. Ich kann mich erinnern an Sascha Zverev, als er sich ähnlich aufgeführt hat in Acapulco. Da ging es teilweise darum, wie viele Monate er gesperrt wurde. Da hat er eine hohe Geldstrafe bekommen. Also werden Damen besser behandelt als Herren? Provokante Frage an euch beide. Was machen wir mit Coco Gauff und die fehlende Form? Was machen wir mit Emma Raducanu? Wird sie nochmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen? Was machen wir mit Naomi Osaka? Das sind alles bekannte Spielerinnen, Grand-Slam-Siegerinnen, laufen ihrer Form hinterher. Warum?
Ja, also vielleicht zu Mira meine Meinung. Ich weiß nicht, was Barbara denkt, aber zu Mira, ich glaube, ironischerweise hätte es ihr geholfen, wenn sie bestraft worden wäre. Die WTA denkt, dass sie ihr einen Gefallen tut, indem sie sie nicht bestraft. Dabei ist es so, weil ich weiß aus... Ich hoffe jetzt mal, dass niemand das übersetzt, weil ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich weiß, dass in Brisbane, dass es einen Vorfall mit Conchita gab, wo Conchita angedroht hat, dass sie zurückfliegt nach Europa zwischen den beiden. Und daraufhin hat Mira sich zusammengerissen und hat fantastisch in Adelaide und bei den Australian Open gespielt. Hat Adelaide gewonnen und auch bei den Australian Open bis in die vierte Runde oder Viertelfinale, ich glaube dann gegen Svitolina verloren, fantastisches Tennis gespielt. Deswegen wundert es mich, dass sie dann so ein bisschen zurückgefallen ist in dieses alte Benehmen, das sie in Brisbane gezeigt hat, wo Conchita ihr doch ganz klar gesagt hat, hey, so funktioniert das nicht. Und dann wird sie ja belohnt mit dem Erfolg. Das ist ja ganz selten, dass man direkt so schnell belohnt wird für gutes Verhalten. Aber bei ihr ist es passiert. Deswegen ironischerweise tut die WTA ja keinen Gefallen, indem sie ihr keine Strafe gibt, oder Barbara? Es hätte ihr wahrscheinlich geholfen, wenn sie mal so 50.000 Euro hätte zahlen müssen.
Ja, absolut. Das sind ja alte Muster, die greifen im Stress. Wenn du den im höchsten Stress greifen immer wieder diese ganz alten Muster und da benimmt sie sich einfach wie eine verwöhnte Diva. Und das gehört dann auch mal zu ihrem Besten bestraft, damit es vielleicht noch manifestierter ist. Und ich glaube, Conchita hätte sich das auch gewünscht. Und das war bei ihr in der Jugend schon, also sie ist ja immer noch, die ist
das
ja 19.
Das muss man auch dazu sagen, sie ist saujung.
So. Ja, ja,
und sie ist saujung. Also ich glaube, deswegen gibt man ihr auch ein bisschen mehr, Raum als vielleicht eine andere Spielerin oder Spieler.
Ja, ich weiß nicht, ob man das immer am Alter festhalten soll, ist meine Meinung. Die sind auch noch alt genug, einen Titel zu gewinnen. Da müssen sie auch alt genug sein, sich zu verhalten, gerade ihrer Trainerin gegenüber. Ich meine, sie hat sich mit den Zuschauern angelegt und hat dieses bekannte amerikanische Wort FU lautstark gesagt. Ich meine, das muss man mal vorstellen.
Ja, das war nicht okay.
So.
Ja.
Was sagt ihr zum Auftreten von Naomi Osaka? Ihr habt von Schmuck keine Ahnung, aber sie hatte Lippen und Nasen und Ohrenschmuck, glaube ich, beim Auflaufen. Ist das ein neuer Modetrend oder bin ich da zu alt?
Also ich bin ja immer so, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, mir gefällt es nicht, ja, mir persönlich, meinem Stil, Aber ich bin immer dafür, dass Popkultur im Tennis seinen Platz hat, weil ich finde, das macht unseren Sport größer. Deswegen bin ich immer dafür, auch wenn es mir persönlich nicht gefällt. Das sage ich immer dazu. Und bei Naomi, was mir halt ganz oft ganz klar auffällt, auch weil ich in dieser Blase bin von Los Angeles und New York, sie hat halt ein neues Management-Team. Und ich finde, das sieht man einfach.
Okay.
Weißt du, das sind so Sachen, die sind, weißt du, die Spiele, also Zuschauer, Fans, die denken, die gucken sich das an und denken sich, warum macht Naomi auf einmal jedes Match zu einem Fashion-Auftritt? Und für mich ist es so, sie hat im Dezember ein neues Management-Team engagiert und am 1. Januar läuft sie raus mit einem Regenschirm. Für mich ist das so offensichtlich ein Team, das sich ein Marketingkonzept ausgedacht hat, apropos Konzept, Barbara, und die dann gesagt haben, Naomi, hiermit können wir deine Follower, deine, wie auch immer, deine, wie sagt man, dein Traffic auf den sozialen Medien hochjubeln und deswegen machen wir das jetzt. Und Naomi ist ja jemand, der sich sehr viel mit Kultur und Mode auseinandersetzt und für sie ist das passend und sie macht das gerne und deswegen haben wir das. Aber für mich ist das so offensichtlich neues Management, dass ich gar nicht weiß, was ich noch dazu sagen soll. Oder Barbara, wie siehst du das?
Also ich finde, da ist so eine Diskrepanz in dieser Sache, weil ich erinnere mich noch an die Naomi Osaka, die gesagt hat, das wird mir alles zu viel und meine Mental Health, meine mentale Gesundheit und ich kann keine Interviews mehr geben und sie will mehr ihre Ruhe haben. Dann hat sie mehr ihre Ruhe, weil sie nicht mehr so erfolgreich Tennis spielt und auch zwischendurch ein Kind bekommen hat, raus war. Und dann ist es aber so, ich finde, sie buhlt wirklich um Aufmerksamkeit und kriegt diese Aufmerksamkeit gerade nicht, weil sie diese großen Turniere nicht gewinnt. Und dann gibt's immer wieder so ein paar Situationen, zum Beispiel Finale gegen Boko letztes Jahr in Kanada, wo sie wirklich eine ganz, ganz respektlose Rede gehalten hat, nämlich vergisst, ihrer Gegnerin zu gratulieren. Hinterher sagt sie dann, oh, sorry, sorry. Aber ich finde, da sieht man...
Sag mal, was bei euch abgeht, wir Männer, wir sind ja harmlos und zahm.
Nein, aber was ich damit sagen will, auf der einen Seite will sie unglaublich viel Aufmerksamkeit kreieren. Okay, sie ist Mode interessiert, das sieht man ja auch. Und ich glaube, es ist auch gut fürs Tennis, keine Frage. Auch Arina Sabalenka hat gesagt, lasst uns über den roten Teppich einmarschieren. Ja, das ist gut. Jetzt nicht mein Fall, aber Leute mögen das. Das muss man dann auch tolerieren. Aber passt es wirklich zu ihrer Persönlichkeit? Will sie das? Welche Persönlichkeit hat sie denn nun? Die, die ihre Ruhe will und der das alles zu viel ist? Oder die, die wirklich her mit der Aufmerksamkeit. Also das finde ich so ein bisschen, ist eine große Diskrepanz. Und das ist was mich so ein bisschen stört.
Ja, ich glaube, dass sie beides hat wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Ich glaube, das ist genau das, dass sie, wenn es zu viel ist, ist es ihr zu viel. Und wenn es dann nicht mehr da ist, dann möchte sie es gerne zurück. Und das ist wahrscheinlich beides gerade bei ihr, oder nicht gerade, sondern es ist vielleicht beides bei ihr angelegt. Ich muss sagen, dass es echt schade war mit diesem mit der Bauchmuskelzerrung. Es ist schon cool, wenn eine Naomi Osaka da ist, die jedem gefährlich werden kann. Das haben wir ja bei den Damen, Barbara, du hast es eben erwähnt oder vorhin kurz erwähnt, das haben wir ja bei den Damen immer weniger. Es ist ja wirklich so, dass die Favoritinnen sich meistens inzwischen durchsetzen bei den großen Turnieren. Und eine Naomi Osaka ist halt immer dieser Joker, der Chaos kreieren kann im Feld. Und ich mag das ja, wenn so, oder so ein Fonseca, ne, der da Chaos kreiert werden kann, dass wir halt nicht immer Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Finale haben. Ich bin ja mehr ein Fan davon. Ich kann verstehen, wenn Leute gerne immer wieder die gleichen Leute sehen, die gleichen Spieler und Spielerinnen sehen wollen. Und ich finde schon, dass jetzt nach dieser Bauchmuskelverletzung in Australien, dass da so ein kleiner... eine kleine Leistungsverminderung, was ja auch ganz klar ist. Sie konnte wahrscheinlich einen Monat nicht trainieren oder vielleicht sogar länger, musste dann wieder anfangen von vorne. Und das war hinten raus am Ende des Jahres, US Open Montreal, auch wenn das wirklich nicht gut war, das Finale, wie sie sich benommen hat. Aber insgesamt leistungsmäßig war sie ja wieder auf dem rechten Weg. Und das ist so ein bisschen schade, weil so ein Joker im Damenfeld, der auch noch sehr viel Aufmerksamkeit generiert, wenn er gut spielt, ist einfach cool da zu haben.
Bitte eure Meinung, meine englischen Kollegen rufen mich jede Woche an und wollen ein Statement über Emma Raducanu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wird sie nochmal einen Grand Slam gewinnen? Ich hatte jetzt, glaube ich, Trainer 10 oder 11 verloren mit Franziska Reutsch. Ist aber immer noch blutjung, die ist erst 23, glaube ich. Eure Meinung, ist da noch Luft nach oben oder war das dieses eine glückliche Turnier, was ihr Leben verändert hat?
Also ich will Barbaras Meinung hören. Ich will nur dazwischen merken, dass ich arbeite viel mit Mark Petschy, der Engländer ist und der gerade in ihrem Trainerteam ist. Also es ist so ein alter Freund von ihr, der immer dazukommt, wenn sie gerade keinen Trainer hat. Deswegen weiß ich von ihm so ein bisschen die Insider. Aber er hat mir gesagt, dass wenn Emma erste Runde verliert, sorgt das in England für mehr Aufmerksamkeit, als wenn Jack Draper Indian Wells gewinnt. Und dazu ist alles gesagt. Deswegen kein Wunder, dass sie dich immer anrufen. Aber Barbara, du kennst Emma ja auch noch aus der Jugend. Du hast sie ja beobachtet, bevor wir sie alle kannten, kanntest du sie ja eigentlich schon. Was denkst du dazu?
Eine fantastische Spielerin, die dann natürlich mit 18 diesen unglaublichen Run hatte, ohne Satzverlust die US Open durch die Quali gewonnen hat und dann nie wieder wirklich was gewonnen hat. Ich dachte im letzten Jahr, so um Wimbledon rum, jetzt ist sie wieder auf der richtigen Spur. Die hat wirklich angefangen, wieder gut zu spielen, war auch mal konstant gesund, hat ja auch zwischendurch, das muss man auch sagen, wieder viele Verletzungen, Sprunggelenke an den Füßen, beide Handgelenke mal kurz operiert, unter anderem auch mit Torben Belz und Sebastian Sachs, zwei deutsche Trainer gearbeitet, wo ich auch mich immer wieder erkundigt habe, was ist denn da? Da scheint im Hintergrund sehr viel Unruhe zu sein, auch von Seiten der Eltern, Vater. Und was eben auch ist, dass sie sehr wechselhaft trainiert, beziehungsweise unglaublich viel Aufmerksamkeit eben auf ihre Verträge verschwendet oder legt. Also die hatte wohl in dem Jahr nach den US Open damals knapp 60 Werbetage im Jahr. Das ist für einen Tennisspieler unglaublich viel. Das kostet Kraft und Energie. Und finanziell ist die mit Sicherheit durch, weil die hat so viele hochdotierte Verträge. Es sei ihr auch gegönnt. Nur irgendwann hast du dann nicht mehr die Energie am richtigen Ort. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen, dass dieses Wellenförmige bei Emma, dass es einfach zu viel Kraft kostet. Aber ich würde es mir auch wünschen, denn sie ist wirklich ja schnell in aller Munde, unglaublich beliebt auf allen Märkten. Ich meine, sie hat die spricht Mandarin, spricht Englisch, perfekt, ist wirklich ein schlaues Mädchen, bildhübsch, jetzt auch gewechselt von einem zum anderen Ausrüster. Das war auch wieder ein Riesenaufschrei, weil sie so viel Geld verdient für eine Top-30-Spielerin. Aber es ist so, sie bedient da unheimlich viele Felder, ist gut vermarktet, aber das kostet alles ihre Energie. Und da muss sie sich, glaube ich, selber die Frage stellen, will ich nochmal maximalen Erfolg im Tennis oder hole ich das maximale Geld raus und erfülle alle meine Verträge?
Und dazu gleiches Management-Team wie Naomi Osaka jetzt seit neuestem.
Nein, wow.
So kommt dann alles wieder.
Okay,
es ist halt im Hintergrund laufen halt manchmal Sachen. Das ist, finde ich, das Schwierige im Tennis. Wirklich, muss ich sagen, für diese jungen Spielerinnen und Spieler, das finde ich wirklich schwierig. Das sind die Sportler und Sportlerinnen, die wir sehen. Aber da ist im Hintergrund eine genauso große Maschinerie wie hinter einem großen Fußballclub oder hinter einem großen NFL-Club oder NBA-Club, ne? Die gleichen Mechaniken greifen. Aber weil es so personifiziert ist im Tennis, reden wir dann halt eben über die 23-jährige Emma Raducanu und welche Entscheidungen sie trifft. Und na klar, als Tennisspieler und Tennisspielerin muss man diese Entscheidung treffen. Aber ich finde, das ist halt leichter in einem Teamsport. Dann sagt man halt, warum hat der FC Bayern München diesen Transfer gemacht? Und es ist dann so ein bisschen allgemeiner gehalten. Und ich glaube, dass eben die jungen Spieler und Spielerinnen, die kriegen das halt mit. Und das belastet sie dann nochmal zusätzlich, was früher durch soziale Medien, als es noch nicht gab, eben noch nicht der Fall war. Sondern ich glaube schon, dass die das mitbekommen und dass es sie dann nochmal zusätzlich belastet und Energie kostet. Glaube ich, weiß ich nicht.
Ja, dann eine Frage. Wir haben echt das Damentennis heute mal vorne. Ich finde das total.
Boris ist voll auf dem Damen.
Nicht nur, weil ich jetzt eine ganz junge Tochter habe, sondern ich habe zwei echte Experten hier vor der Flinte sozusagen. ein Wort zu Eva Liss. Ich meine, auf der einen Seite froh, dass wir sie haben, dass sie deutlich besseres Tennis gespielt hat. Also Beton liegt auf hat. Sie hat sich Anfang des Jahres verletzt am Knie, hat seitdem nicht mehr Tennis gespielt, also hat kein Turnier mehr gespielt. Ich sehe sie aber auf unterschiedlichen Werbekampagnen, obwohl die Grundlage auf dem Platz momentan nicht wirklich passiert. Haben wir so ein kleines Problem, Raducanu, jetzt auch bei Eva Liss, dass sie aufgrund ihrer unglaublichen Öffentlichkeit durch die sozialen Medien, ich sehe sie häufiger neben dem Tennisplatz mit einem neuen Produkt als auf dem Tennisplatz. Kann das gefährlich werden oder hat sie einfach ein anderes Geschäftsmodell von wegen, ich mache das noch ein paar Jahre, ich verdiene so viel, wie es Geld irgendwie geht und dann ist gut? Bitte Andrea. Andrea, schieß los. Ja.
Okay, gut. Ich finde es echt schwierig, weil ich finde, dass im Tennis du eben nicht weißt, ich komme wieder auf deine Karriere zurück, Boris, nicht jeder gewinnt mit 17 Wimbledon und weiß, ich bin Champion für den Rest meines Lebens. Viele haben einen anderen Weg und viele haben eine andere auch Karriereentwicklung. Manchmal piekt man ein bisschen später, manche ein bisschen früher. Und ich finde es schwierig, wenn man dann von den Spielern und Spielerinnen erwartet, dass sie alle Möglichkeiten, die ihnen präsentiert werden in ihrem Beruf, abschlagen und sagen, nein, ich mache das alles nicht, ich verdiene dieses Geld, das auf der Schale vor mir liegt, nicht, damit ich eventuell, womöglich vielleicht in die Top 20, Top 10, Top 5 komme. Ich finde das wirklich schwierig. Ich weiß nicht, wie ich war, bei mir war das, wir hatten nicht so eine Aufmerksamkeit, wie Eva jetzt hat. Damals gab es noch keine sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Vor allem, wenn du aus einer Familie kommst, die aus der Ukraine emigriert ist. Ihr Vater ist Trainer, mein Vater war Trainer. Ich hätte auch alles mitgenommen, was mir geboten wird. Einfach, weil du nicht weißt, wann kann es enden. Eva hat viel mit Verletzungen zu tun. Sie hat diese Autoimmunkrankheit. Sie weiß vielleicht nicht, ob sie nächstes Jahr noch so Tennis spielen kann, wie sie es jetzt tut. Ich kann ihr da absolut keinen Vorwurf machen. Lenkt es sie ab? Dazu muss man, glaube ich, näher dran sein, um zu sehen, wir haben über die Trainingszeiten gesprochen, die notwendig sind, und um im Welttennis dabei zu sein und im Welttennis auch bestehen zu können über mehrere Jahre. Lenkt sie das ab und kann sie deswegen weniger trainieren? Dazu bin ich nicht nah genug dran, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Aber ich könnte es nicht, deswegen mache ich Eva keinen Vorwurf, weil ich hätte es genauso gemacht wie sie, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist schwierig für mich im Nachhinein zu beurteilen. Barbara?
Ne, ich glaube auch, ein Punkt, über den wir vorhin schon gesprochen haben, das trifft bei Eva eben auch zu. Die eigene Konkurrenz oder die Konkurrenz im eigenen Land. Also in Deutschland ist es so, da fehlt's einfach gerade an Namen. Also man wird sie nicht mit einer Laura Siegemund, Tatjana Maria irgendwie vergleichen, weil das sind wirklich schon zwei Tennis-Generationen. Und jetzt kommt langsam eine Ella Seidel von hinten, aber Eva ist mit ihrem Auftreten, wie erwachsen sie auftritt, sie gibt tolle Interviews, sie spricht perfektes Englisch, also sie bringt wirklich ein tolles Gesamtpaket mit, und dadurch stürzen sich alle auch mit der Aufmerksamkeit auf Eva Liss. Also man hat ja das Gefühl jetzt als Tennis Insider, die steht erste 20, so wie sie gehypt ist mit Verträgen, und sie hat zwischendurch...
Auf jeden Fall, das ist ja mein Punkt.
Ja, aber es ist ja interessant, genau. Sie wird ja dazu gemacht von den Medien, also von den drumherum, von den Menschen. Eva spielt Tennis und sagt und spielt das gerne, und ich finde, sie vermittelt auch, dass sie Spaß daran hat. Schwer einzuschätzen von außen, wie sehr sie diese Krankheit hemmt, die sie ja nun mal mit sich trägt. Da können wir von außen alle gar nichts zu sagen. Ich weiß, dass sie sehr hart arbeitet und dass sie sich auch wirklich körperlich verbessert hat dadurch, aber es fehlt so ein bisschen natürlich an Konstanz, ob da jetzt der Grund wieder im Gesundheitlichen liegt, wofür sie nichts könnte, oder die Ablenkung, was auch legitim ist, weil wie Andrea sagt, warum soll sie nicht das Geld mitnehmen? Aber das ist eben dieses Zeichen der Zeit und diese sozialen Medien und hier noch ein Post und da musst du auf Follower achten. Und ich weiß, dass Eva da immer Spaß dran hatte, und das ist auch legitim. Also die hat vor 3 Jahren schon, da haben wir mal von Porsche, darf ich ja sagen, die den Deutschen Tennisbund lange unterstützen, hatten wir so eine Fortbildung auch für Instagram, da war ich zu Tode gelangweilt und Eva war in ihrem Element, hat gesagt, und wie macht man das und das und das? Es war ja ganz süß, und sie hat, also es gibt ihr der Erfolg, damit gibt ihr ja auch irgendwo recht, und sie ist auch glücklich damit, und ich glaube, das hemmt sie auch nicht. Vielmehr hemmt sie, dass da zu wenig von hinten kommt und drängt. Ich glaube, das würde das Eva auch nochmal pushen.
Ja, ich glaube auch, wenn so eine Ella, wie gesagt, wenn die Ella ist jetzt super in den Top 100 und spielt jetzt die großen Turniere, das erste Mal hoffentlich das komplette Jahr, und dann kann sie sich da stabilisieren und hoffentlich den nächsten Schritt machen. Aber ich glaube auch, dass einerseits die Aufmerksamkeit nicht so extrem sein wird, und zweitens auch sie, Eva Ella, Gott im Himmel. Und ich glaube auch, dass Eva hat ja einen gesunden Konkurrenzkampf. Man hat ja einen gesunden Konkurrenzkampf, wenn man Top 50 in der Welt steht im Tennis, dass sie dann auch da nochmal so diesen Push haben würde von hinten und dass ihr das gut tun würde.
Andrea,
Boris,
jetzt,
hast du noch ein Frauenthema, das du besprochen hast?
Hat Eva Liss auch ein neues Management?
Hat sie ja sogar.
Gute Frage.
Hat auch ein neues Management.
Hat sie auch. Sie hat
gut,
auch
das erklärt
Dezember
wiederum alles.
Ja.
Und
ja.
ist das das
Siehst
gleiche?
Du, im Hintergrund, genau, im Hintergrund gibt's immer mehr Mechaniken, die wir manchmal nicht
und
kennen.
Da war doch
ist das
die
gleiche
Osaka.
Management von Naomi Osaka und Nick Kyrgios?
Genau.
Ja, jetzt, das hättest du ja gleich sagen können. Jetzt ist mir alles klar,
jetzt,
warum
jetzt
der Fokus neben dem Platz liegt und nicht mehr so viel auf dem Platz. Okay.
Ja, zwei Sachen möchte ich noch kurz sagen. Wir haben gnadenlos überzogen, aber ein bisschen möchte ich darüber doch noch sprechen. Und zwar, Coco Gauff hat früh verloren. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sich die Favoritinnen durchsetzen. Bei Coco Gauff ist das ein bisschen wackelig geworden, hat jetzt ein Armproblem gehabt. Gestern ging über die Ticker in Amerika, dass sie Gavin McMillan gefeuert hat, den Biomechaniker. Ich habe es allerdings, deswegen sage ich das hier, ich konnte es nicht aus einer verifizierbaren Quelle nochmal nachprüfen. Deswegen, das sind so Gerüchte, die gerade in Amerika rumgehen. Weiß nicht, ob das jetzt schon bestätigt wurde in der Zwischenzeit, in der wir angefangen haben aufzunehmen. Aber ich möchte kurz über Jack Draper sprechen und wie man eine Verletzungspause gut nutzt. Jack Draper kommt zurück. Ich glaube, der hat 4 Kilo mehr Muskelmasse drauf. Der ist schnell wie eine absolute Rakete, steht der da. Hat die Haare abrasiert, seinen Aufschlag geändert und seine Rückhand geändert. Und ich finde, wenn man schon eine Verletzung hat und davon zurückgeworfen wird, dass er dann diese Verletzung versucht zu nutzen, um besser, anders und effizienter zu werden. Das hat mich so beeindruckt gestern in dem Match. Und dass er dann auch unter diesem Druck gegen Novak Djokovic zu gewinnen bestanden hat, das hat mich so beeindruckt. Und da wollte ich noch mal so ein paar positive Worte an Jack Draper rausschicken oder auch an andere Spieler und Spielerinnen, die vielleicht verletzt zu Hause liegen und verzweifeln, ihn sich da als Idol nehmen und das als Möglichkeit begreifen, eine Verletzung und nicht als Schicksalsschlag, sondern wirklich als Möglichkeit, die Pause zu nutzen, um besser und anders sich nochmal aufzustellen als Tennisspieler.
Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast dann die Chance, auch die Zeit, Tennisspieler haben ja nie Zeit, dann hast du eine Zeit, dich neu zu positionieren, dir neue Gedanken zu machen, wie willst du rüberkommen, was sind meine Schwächen. Wenn du am Arm verletzt bist, was er, glaube ich, war, da kannst du trotzdem deine Beinarbeit verbessern. Mhm. Du kannst alte Videos von anschauen und schauen, wie war meine Aufschlagbewegung, war das gut, war das schlecht, wie spielen die anderen Spieler. Also mit Tennis dich weiter beschäftigen. Und das hat er wohl par excellence gemacht, was ich nicht von allen deutschen Nachwuchsspielern behaupten kann.
Boris ist richtig kritisch heute. Barbara, wie hat es dir bei uns gefallen? Kommst du uns wieder besuchen, wenn es wieder ein Thema gibt, zu dem du als Expertin uns beistehen kannst?
Jederzeit. Also wenn ihr überziehen wollt, dann ladet mich gerne zusätzlich ein. Aber ansonsten höre ich euch auch gerne weiter zu. Also es war mir ein Fest.
Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Boris, natürlich dir auch danke. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir werden versuchen, nach Indian Wells und vor Miami nochmal aufzunehmen. Ich werde in Miami dann auch vor Ort sein. Dann werde ich versuchen, noch ein paar Insider-News rauszubekommen, ob Lorenzo Musetti seinen Kaffee immer noch als doppelten Espresso mit abgespreiztem kleinen Finger trinkt oder ob es Neuigkeiten von der Seite gibt. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dieses Thema wird uns noch eine Weile begleiten, Boris, und wir werden immer wieder darauf zurückkommen, oder? Was denkst du?
Auf jeden Fall. Ganz in diesem Sinne, Barbara, vielen Dank, dass du Zeit hattest und dein Know-how uns verraten hast. Also ist eine Menge Infos, die ich so nicht wusste über das Damen-Tennis und auch ich kann in meinem Alter noch dazu lernen.
Sehr schön. Vielen Dank an alle und schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt Becca Petkovic.